Amen. Super, klasse. Tolle, super Zeit, echt. Mit Gott zusammen. Und ihr habt mir echt auch eine super Startvorlage gegeben für das Thema heute. Wir sind ja dran im Thessalonicher. Wir haben letzte Woche einen kurzen Einschub gehabt. Tschüss, Otto. Hast gut ausgehalten, klasse. Winkt ihm mal, ja. Gut, wir haben letzte Woche kurz einen Einschub gehabt, da haben wir uns über Israel unterhalten und wir machen jetzt weiter im Thessalonicher Brief, das Modell. Erste und zweite Thessalonicher Brief, ein Modell für uns. Und wir hatten uns in den ersten Malen damit beschäftigt und ihr findet das, wer die Bibel dabei hat, im Kapitel 1, Vers 2, da stellt Paulus uns sozusagen die Kernpunkte vor dieses Modells. Nämlich er redet von dem Werk des Glaubens, wir haben auch von dem Lebenswerk gesprochen. Da könnt ihr gerne die Predigt noch nachhören übers Internet. Und wir haben vor zwei Wochen weitergemacht mit dem zweiten Hauptpunkt der Arbeit der Liebe und haben gesagt, eigentlich könnte man das noch nennen, Liebe ist Arbeit. Okay? Liebe ist Arbeit. Und das wissen wir, in der Beziehung ist das wichtig. Alle von euch, die in einer Beziehung drin steht, wir wissen das, das braucht Investition. Das gehört einfach mit dazu. Ich merke zum Beispiel schnell, wenn ich versage, wenn ich meiner Frau, meiner lieben Sarah, nicht die Wertschätzung gebe, die sie verdient. Ja? Und ich nehme das einfach als selbstverständlich. Wir sind ja immerhin schon 20 Jahre verheiratet, oder? Sie weiß ja, was ich von ihr denke. Ja? Es braucht Investition. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Ja? Wir wissen das. Es braucht Investition. Ihr das immer wieder zu sagen, wie wichtig das ist, dass sie schon 20 Jahre lang ausgehalten hat. Es ist gar nicht so einfach. Ich stehe hier vorne zwar mit einem schicken Jacke und alles, es sieht alles perfekt aus, ja, aber Sarah kennt alle meine Seiten. Ja. Genau. Und wir haben gesagt, bei Gottes Liebe ist das gleich. Gottes Liebe, um die zu erleben, braucht es Investition. Braucht es Zeit mit Gott? Was ist das zum Beispiel? Wie können wir das praktizieren? Schweigen im Walde. Gebet. Vielleicht sollten wir nochmal einen Grundkurs machen hier. Gebet ist eine Sache. Was wir eben gemacht haben, ist eigentlich auch Gebet. Das ist nicht Lieder singen, sondern Gott hilft uns sozusagen schon auf die Sprünge, indem er uns Instrumente, Inspirationen, so tolle Leute gegeben hat, die uns helfen, ihn anzubeten, mit ihm zu sprechen, ihm zu sagen, dass wir ihn lieb haben. Und er begegnet uns dann wieder und dann verbringen wir Zeit mit ihm und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen dazu. Und das haben wir uns angeschaut, speziell das Gebet. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Das Thema heute lautet, Liebe ist Arbeit. Ich habe es genannt Coming Home, denn heute geht es eigentlich um die Investition, die wir hier in der Gemeinde haben. Und wir haben dieses Jahr unser Coming Home Teil 2. Coming Home soll sozusagen bedeuten, Gemeinde soll zu Hause sein. Und damit Gemeinde zu Hause ist, braucht es Investition. Von uns allen, von jedem Einzelnen. Paulus zeigt uns, wie es funktioniert und wir schauen uns ein kurzen Text an, der steht im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, ab Vers 5. Und ich lese den mal vor. Da steht, weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht alleine das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend und niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wow, das ist richtig powerful, was der Paulus schreibt. Ich weiß, der Paulus hat manchmal sehr lange Sätze. Er war sehr intelligent gewesen, ja. Und wir würden gerne mal zwischendurch mal so ein Komma und Punkt setzen. Aber da steckt so ein Haufen drin. Da steckt so ein Haufen drin. Ich möchte nur mal diese ersten paar Sätze mit euch anschauen. Da redet er darüber, wie Kommunikation eigentlich zu sein hat. Ich stelle häufig fest, dass wir, wenn wir meinen, wir haben jemanden gern und kommunizieren mit ihm, dann geben wir ihm viel Zuspruch, oder? Wir schmeicheln ihm. Das sollten wir in der Ehe häufiger machen. Das ist ja so. Je länger wir verheiratet sind, sollten wir eigentlich das mehr praktizieren, was Paulus nicht gemacht hat in der Regel. Ja, schmeicheln und zusprechen und diese ganzen Geschichten. Aber so in der Kommunikation miteinander widersprechen wir uns nicht gern. Wir stimmen lieber zu. Guck mal, wie Paulus das macht. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst. Das war bei Paulus nicht, sondern er war authentisch. Er war echt mit den Leuten. Er war gerade weg, ja. Er hat Dinge direkt ausgesprochen. Oder noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Sprich, ohne eigennützige Motive. Machen wir das? Kommunizieren wir so mit Leuten? Oder wollen wir, dass man uns auch natürlich zuhört und zuspricht und nickt, ja, du hast recht und so weiter. Ja? Oder auch Vers 6, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir nach unserer Position, nach als Christi Apostel, hätten gewichtig auftreten können. Sie waren völlig selbstlos. Paulus hatte eine Position gehabt, man hörte ihm zu, aber er war selbstlos, er war demütig. Mit anderen Worten, keine Facebook-Freundschaft. Okay? Haben wir eben gesungen, I'm a friend of God. Was macht denn dieses I'm a friend of God aus? Ja, nicht nur like. Ja, Gott, like. Ich bin ein Fan von Gott. Es gibt ja ein Buch, das heißt Not a Fan. Und das will genau das sagen. Wir sind einfach Fans, Likes. Eine Facebook-Freundschaft macht aus, dass ich like mache. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es kein Dislike gibt, sondern nur like? Das ist typisch für Facebook-Freundschaft. Bei einer Facebook-Freundschaft zeige ich, was ich bin, was ich habe, wo ich schon wieder hingereist bin und diese ganzen Sachen. Ja, das überschlägt sich bei manchen Leuten förmlich. Und eigentlich erwartet man viele Likes und viele positive Zustimmungen. Und nicht, das finde ich jetzt nicht so gut. Eigentlich geht es bei Facebook mehr um Selbstpräsentation. Ich will das jetzt nicht verteufeln. Ich muss euch eingestehen, ich habe selbst Facebook-Account. Wir haben auch als Gemeinde eins. Ganz interessant, so seine Schäflein zu kennen. Ja. Es ist nicht schlimm, aber die Facebook-Freundschaft ist eigentlich keine Freundschaft. Bei Gott ist das anders. Bei Gott ist das keine, oder Gemeinde ist keine Facebook-Community, sondern Gemeinde ist sowas wie Familie. Und darum kommen wir jetzt in den zweiten Teil rein, den Paulus hier anspricht. Er spricht nämlich von einer Familienbeziehung. Er bezeichnet sich als Vater und als Mutter und die Gemeinde als Kinder. Ja, und jetzt bringt er das ganz gut, es passt auch gut zu unserem Segnungsthema eigentlich, was wir eben gehabt haben. Er vergleicht das ganz gut mit einer normalen Familiensituation. Und das schauen wir uns jetzt mal hier gemeinsam an. Vers 7 im zweiten Teil. Also, wir können auch sagen, Paulus sagt, wir sind nicht so sehr mit Worten aufgetreten, sondern, Vers 7, wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Merkt ihr, Paulus ist gar nicht so, wie du gedacht hast. Ja, für manche ist Paulus ein Haudegen. Nein, das ist eine völlig falsche Definition. Paulus schreibt, wir waren in eurer Mitte zart, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ich meine, muss man das einer Mutter erklären? Muss ich der Mirjam erklären, dass sie nicht zart zu ihrem Otto Friedrich ist? Mit Sicherheit nicht. Muss ich das irgendeiner anderen Mutter erklären? Mit Sicherheit nicht. Das wissen wir. Vers 8. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Als Eltern will man das Beste für seine Kinder. Und deshalb hängt man sich rein, man hängt sein ganzes Leben rein. Und später möchte man genau das, was Paulus hier schreibt, später möchte man auch, dass die Kinder diese positiven Erfahrungen machen. Deshalb hat Paulus sein Leben reingehängt, damit die Leute sehen, es ist wirklich gut. Paulus erzählt hier von Evangelium. Evangelium heißt nichts anderes wie eine gute Nachricht. Paulus hat sein ganzes Leben da reingehängt, um zu zeigen, ich laber hier nicht irgendwas, sondern das ist gut, das ist durch und durch gut. Und er hat es mit ganzer Leidenschaft bewiesen und gezeigt. Und Vers 9 heißt es weiter, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend. Um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ja, ihr jungen Eltern, kennt ihr das? Mühe und Beschwerde? Tag und Nacht arbeitend? Manchmal hat der Tag wirklich 24 Stunden. Action, die ganze Nacht durch. Um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Man hängt sich rein, das gehört einfach dazu. Vers 10, und ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Jetzt könnte man das mal übertragen. Kinder sind zwar Zeugen von dem, was die Eltern alles Gutes machen, aber sie bezeugen das oft nicht so gut. Ja? Besonders wenn die Kinder älter werden, so pubertieren, das kommt noch auf einige zu. Ich will jetzt nichts weiter dazu sagen, aber dann hört man oft so, ihr habt ja überhaupt keinen Plan. Ja, dann kommen die Kinder in das Alter, wo die Eltern schwierig werden. Ja? Kennt ihr das? Ihr habt überhaupt keinen Plan und ihr gönnt mir ja nie was. Ihr habt mich ja nicht lieb. Oh, das tut weh. Nun, später wird man Zeuge. Wir haben das ja alles erlebt. Wir sind ja alle Kinder unserer Eltern. Oder? Da gibt es ein schönes Lied von den Söhnen Mannheims, wo sie Danke sagen. Ich finde das richtig toll, das Lied. Später, nach 30 Jahren, fallen einem häufig solche Dinge ein und man denkt, Mann, ey. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, hey, du hast es doch gut. Du hast doch eigentlich den ganzen Tag frei. Ja, und was hat sie alles gemacht? Ja. Vers 11, und wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater, jetzt kommt der andere Aspekt, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Mutter beruft. Herrlichkeit beruft, Entschuldigung. Zu seiner Mutter beruft. Wie komme ich jetzt da drauf? Es ist vielleicht eine Neuigkeit für euch, aber es braucht eine Mutter und einen Vater. Eine Mutter und einen Vater, damit das Ding aufgeht. Ja? Das ist wirklich, langsam muss man das mal nochmal neu sagen. Damit das funktioniert mit dem Kind. Ein Kind braucht die Liebe und die Geborgenheit einer Mutter, die Fürsorge, aber auch den Vater, der dem Kind hilft. Das heißt es Erziehung und das Kind fast schon beschwören dahin, dass es ein Mann nach Gottes Herzen wird, eine Frau nach Gottes Herzen wird. Dazu gehört Erziehung, dazu gehört wirklich alles da rein investieren, dass dort eine starke Persönlichkeit heranwächst, dass ein Junge auch ein Mann wird. Ja? Mit einer starken Identität, dass ein Mädchen eine Frau wird, mit einer starken Identität. In einer kranken Gesellschaft, wo das nicht mehr gewährleistet ist. Und das war Paulus ein Riesenanliegen, aber ihm war auch ein Anliegen für die Gemeinde, einfach, dass sie natürlich eine starke Identität haben, aber Er schreibt hier, ich habe euch beschworen, des Gottes würdig zu wandeln für die Erziehung. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Manchmal habe ich so den Eindruck, uns ist es am wichtigsten, wir beschwören unsere Kinder, ja, mit guten Noten nach Hause zu kommen, damit sie ja das Abitur machen und unbedingt in den Schuhen unserer Karriere drin wandeln, damit sie auch in dieser Mühle ankommen. Ja? Da beschwören wir oft die Kinder drin, dass sie eine gute Ausbildung haben. Aber hier sagt Paulus, sagt, ich habe euch beschworen, des Gottes würdig zu wandeln, den ich euch beigebracht habe, den ich euch gezeigt habe. Das ist das Wichtigste für eine Erziehung. Und das ist auch das Allerwichtigste für eine Gemeinde. Das war Paulus am wichtigsten. Nun, ich halte hier keinen Erziehungsvortrag, auch wenn sich das so anhört. Aber das kannst du eins zu eins übertragen auf die Gemeinde. Und wenn du den Anfangstext dir anschaust, die ersten Verse, da schreibt ja Paulus, weder noch. Man könnte auch sagen, wir haben euch nicht einfach ein paar Predigten gehalten, sondern wir haben uns euer Leben mitgeteilt. Wir haben uns reingehängt. Wenn man sich entscheidet, Kinder in die Welt zu setzen, und ich denke, ich sage hier kein Geheimnis, aber dann kommt einem manchmal als Eltern der Gedanke, wenn ich das gewusst hätte. Ja, was passiert? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir es vielleicht nochmal anders überlegt. Wenn du dann mal so ein paar Nächte, ein paar Wochen nicht mehr nachts geschlafen hast oder später, wie gesagt, später, dann, wenn die Kinder älter werden, dann kommen solche Gedanken. Aber interessanterweise ist das ein Gedankenflug, der mal kommt, den man auch schnell wieder auf die Seite stellt und dass man sagt, nein, du hast es so gemacht und das ist gut. Und genauso ist es auch im Gemeindedienst. Ich möchte ehrlich mit euch sein, dieser Satz ist uns beiden, Sarah und mir, schon öfters mal rausgerutscht in den letzten 20 Jahren. Echt, wenn ich das gewusst hätte. Ich meine es nicht, versteht ihr? Ihr seid so lieb, aber so rein vom Dienst her kommen einem diese Gedanken mal. Ja, das ist nämlich genau, wie Paulus das beschreibt. Ich möchte euch das mal im übertragenen Sinn zeigen, weil Gemeinde wie eine Familie ist. Man fühlt sich verbunden mit der Gemeinde, mit den Menschen, in die man sich investiert. Man hängt sein Leben da rein, man ist begeistert, man ist enttäuscht, man hirnt manchmal Tag und im wahrsten Sinne Tag und Nacht über gewissen Dingen nach. Man hat schlaflose Nächte, weil man über irgendwelchen Dingen in der Gemeinde, über irgendwelche Leute nachdenkt, darüber betet und sich darüber Gedanken macht. Man muss manchmal Menschen förmlich beschwören, weil man sieht, dass sie eigentlich auf dem Holzweg sind, um dann vielleicht zu hören, ihr habt doch gar keine Ahnung. Boah, ihr seid so gesetzlich. Ihr habt uns ja gar nicht lieb. Weil genau das passiert, was Paulus am Anfang macht. Ja? Er ist straight, er redet geradeweg, nicht mit schmeichelnder Rede, sondern er möchte die Wahrheit reinsprechen. Und das sind so Dinge, die schmerzen dann wirklich auch, wenn Leute dann einfach vielleicht dann auch irgendwie sagen, komm, pff, den Laden kannst du vergessen, wir gehen wieder. Und das kostet auch Nerven, genau wie in der Erziehung. Nur in der Erziehung ist es so, bei Eltern, das ist oft eine Phase. Ja, da kommt eine Phase, dann kommt die nächste Phase. In der Gemeinde geht es konstant eigentlich. Das ist eine konstante Geschichte. Und da versucht Paulus, die Gemeinde mit reinzunehmen, um ihnen etwas davon zu zeigen, was das bedeutet. Man könnte ja vielleicht einfach den Job hinschmeißen, aber man macht es nicht. Warum? Weil es halt wiederum genauso ist wie in der Familie. Würdest du als Vater, als Mutter deinen Job hinschmeißen und so sagen, ach, das soll jemand anders übernehmen? Ich kündige. Ich kündige meinem Sohn. Geschlossen. Du musst jetzt irgendwo gucken, wo du sonst zurechtkommst. Ja? Das würden wir nie machen. Und in der Gemeinde, das ist ja das Krasse, in der Gemeinde ist es genau das Gleiche. Wir können nicht kündigen. Ich kann nicht einfach kündigen, weil es kein Job ist. Es ist eine Berufung. Es zieht einen immer wieder irgendwo dahin zurück. Und ganz, lass mich einen Satz ganz persönlich sagen. Darf ich das? Danke. Ob ihr es glaubt oder nicht, Paulus war Single. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Paulus war Single. Aber weißt du, wenn du verheiratet bist als Pastor, die Frau hat noch die größere Geschichte zu tragen. Frauen sind ja in der Regel ein bisschen emotionaler, oder? Und das alles mitzutragen über die ganz lange Zeit, und da will ich dir einfach mal Danke sagen. Einfach mal so, ja, ich muss es eingestehen, ich sage das nicht sehr häufig, eigentlich viel zu wenig, aber der Punkt ist folgender, und da komme ich zurück zum Paulus. Paulus war sicherlich ein Phänomen. Paulus lebt in einer besonderen Zeit, und wir haben heute andere Parameter, ganz klar. Aber grundsätzlich bleiben hier Begriffe stehen. Schaut euch diese Begriffe mal an. Da heißt es, zart wie eine Mutter, die ihr kleines Kind umsorgt, fürsorgend und wegweisend, wie ein Vater seine Kinder erzieht, willig, hingezogen, leidenschaftlich, am eigenen Leben teilhaben lassen, authentisch. Das steht so nicht in diesen Worten da, aber das lesen wir daraus. Oder unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte, dann ohne fremde Hilfe. Oder andere zu belasten, ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen, kontinuierlich. Und jetzt ziehe ich den Bogen auf uns alle. Es geht ja nicht darum, ich halte hier eine Predigt für mich, auch wenn ich mir diesen Einschub jetzt erlaubt habe. Ja? John Corson, ein Pastor, den ich gut kenne und dessen Kommentar ich auf meine Olive Tree App geladen habe, hat Folgendes gesagt. Oh, dass wir in der Gemeinde wie stillende Mütter sein könnten, die nicht sauer sind wegen den Anforderungen, mit denen sie konfrontiert werden. Wie Brüder, die willig zusammenarbeiten und sich füreinander investieren. Wie Väter, die keine Angst haben, sondern die Wahrheit sagen und leben. Und damit habe ich den Bogen geschlagen zu uns als Gemeinde. Dieses Jahr steht unter dem Motto Coming Home. Wo ist zu Hause? Wo ist zu Hause? Viele von euch sind sozusagen entwurzelt. Viele. Die meisten. Unser größtes Gemeindewachstum kommt von Leuten, die zugezogen sind. Wir haben das ja mal statistisch mal durchgerechnet. Wir haben relativ wenig Transferwachstum. Da bin ich auch stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Transferwachstum ist, wenn du in einer Stadt die Leute von einer Gemeinde zur anderen gehen. Haben wir relativ wenig. Wir haben den größten Teil Zuzugswachstum. Das Beste ist natürlich Bekehrungswachstum. Amen. Da beten wir für. Aber wir haben hier viele Leute, die zugezogen sind. Das heißt, du bist entwurzelt und hast keine Familie mehr. Und unsere Aufgabe als Stadtgemeinde ist, Heimat zu bieten. Und ich sage bewusst als Stadtgemeinde, weil es ist eine Herausforderung als Stadtgemeinde. Man kommt zusammen, geht wieder auseinander. Deshalb investieren wir auch in Hauskreise und in diese ganzen Sachen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber wir sind Familie. Warum sind wir Familie? Weil wir die gleichen Gene haben, die gleiche DNA. Darum sind wir Familie. Weil uns verbindet der gleiche Glaube, uns verbindet der Glaube an Jesus Christus. Und wenn ich an Jesus glaube, bekomme ich seinen Heiligen Geist in mir. Und das verbindet uns, das macht uns noch enger zusammen, noch stärker bindet uns das zusammen, wie sonst irgendwas anderes. Und da kommen die unmöglichsten Typen zusammen. Wir würden uns nie irgendwie gesucht und gefunden haben, im normalen Leben da draußen. Aber das führt Gott. Da kommen Leute zusammen und wir bilden eine Gemeinde. Und jetzt ist die große Frage, wer ist Eltern und wer ist Kind? Und du sagst jetzt vielleicht, hast du eben gesagt, der Pastor. Das sind die Eltern, Pastor und Frau. Und wir sind die Kinder. Ist das so? Nein. Das ist halt eben ein Trugschluss. Sondern ich glaube, mit dem, was Paulus hier sagt, gibt er uns eine Homework, eine Hausaufgabe, und zu sagen, Gemeinde ist Familie. Und in der Familie gibt es viele Eltern, Vater, Väter, Mütter und Kinder. Und jetzt ist die Frage, wer ist Kind und wer ist Eltern? Grundsätzlich, wie wird man überhaupt ein Kind? Das hat Paulus eben gesagt, indem man das Evangelium Gottes annimmt, indem man an Jesus glaubt, dann wirst du ein Kind Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, heißt es in Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an Jesus glauben. So wird man Kind Gottes. Ganz simpel. Also, wenn du noch nicht lang dabei bist, darfst du, hast du das Recht, das absolute Recht, Kind zu sein. Und dann tob dich hier so richtig aus, ja? Dann musst du nicht laufen können. Du kannst dich einfach zurücklehnen. Du kannst die Angebote in Anspruch nehmen. Wir haben zum Beispiel einen Connect-Kurs. Schon mal von gehört? Ja, das ist unser Gemeindekurs, Aufnahmekurs, wo man die Gemeinde kennenlernt. Und da kannst du dich einfach von vorne bis hinten bedienen lassen von den lieben Leuten. Wir haben einen Glaubensgrundkurs. Wir haben Hauskreise. Und ihr seid alles so bewandert im Internet, geht auf unsere Homepage, da findet ihr alle Daten oder sprecht den Gerd an oder irgendjemand und dann werdet Teil von der Geschichte. Und in diesem Hauskreis soll Familie passieren. Da darfst du Kind sein und du darfst Kind sein. Wir erwarten auch nicht von einem Kind, dass es sich schon wie ein Erwachsener benimmt. Ja? Das sind halt eben noch Dinge, okay, da lässt man mal 5 Grad sein. Ich sage das einfach mal hier so direkt. Das ist bei einem Kind so. Man möchte dem Kind helfen, reinzukommen. Vielleicht bist du aber auch schon lange Christ. Aber dir hat noch niemand das Laufen beigebracht. Dann bist du also Kind. Und weißt du, wie das sich äußert? Hör mal. Wie äußert sich das, dass du ein Kind bist? Ein Kind heult einfach los. Psst, muss leise sein. Ein Kind heult einfach los, wenn es etwas will und es nicht bekommt. Und wenn du schon lange Christ bist und sagst, warum bekomme ich das nicht? Warum wird dieses Bedürfnis nicht bei mir gestillt? Weißt du, warum nicht? Weil die Leute alle um dich herum denken, du wärst schon erwachsen. Der ist schon so lange dabei, der ist schon so lange im Glauben. Der kann doch auf eigenen Füßen stehen. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und weißt, wie es läuft, dann ist mein Appell an dich, dann benimm dich nicht wie ein Kind. Werd erwachsen. Pack's an. Umsorge andere. Ich glaube persönlich, die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, ob er Kind ist oder ob er Erwachsener ist. Werde erwachsen. Ich wurde erwachsen mit 18 Jahren. Mit 18 Jahren hat der Heilige Geist mir gesagt, wie Paulus das dem Timotheus gesagt hat, sei stark, tu das Werk eines Evangelisten. Sei ein Vorbild. Ich war noch ein junger Kerl, habe viele, viele Fehler gemacht, aber Gott hat mir irgendwie gezeigt, du kannst dich nicht auf einfach Kind sein, dich zurücklehnen, sondern ich habe dir eine Berufung gegeben und setz die Berufung um in dein Leben. Hey, du kannst das gleich schon machen, nach dem Gottesdienst zum Beispiel. Was mein Traum ist, I have a dream, ja, was mein Traum ist, dass wir das schaffen, nach dem Gottesdienst, gerade auch als alte Hasen, einfach mal ein bisschen loszumarschieren und Leute anzusprechen. Jemanden anzusprechen, den ich noch nie vorher gesehen habe. Da übernimmst du die Position eines Vaters, einer Mutter. Und weil du bist Gastgeber, du bist kein Gast, du bist Gastgeber. Du gehst hin und sagst, hey, ich habe dich noch nie gesehen. Und ihr kommt ins Gespräch. Und es löst manchmal so viel aus. Oder du lädst jemanden ein nach Hause. Wir sind immer dran am Basteln, an Strukturen, an allen möglichen Sachen am Machen, aber letztendlich, das bringt es nicht allein. Man kann das nicht über Strukturen machen, sondern es läuft wirklich, es gibt einen anderen Weg, ja. Es läuft über den persönlichen Einsatz. Ich habe am Mittwoch ein wunderbares Zeugnis gehört von jemand. Wir hatten am Mittwoch einen total schönen Community-Abend mit vielen Zeugnissen und hat einer ein Zeugnis gegeben und das war für mich ein interessanter Werdegang. Jemand, der seit einem Jahr hier in der Chapel ist und der sagt, ich habe so viel gelernt, ich bin so gewachsen in diesem einen Jahr, gewachsen, merkt ihr, von einem Kind in ein Erwachsenenstadium hinein. Und dann hat er ein konkretes Beispiel gesagt. Er hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll aufhören zu rauchen. Ja? Und seit 2 Wochen ist er jetzt schon dran und hält das durch. Und hält sich an andere Erwachsene und sagt, helft mir, betet für mich. Geht in einen Hauskreis und sagt, betet für mich. Ja? Und in dem Moment, wo er das Zeugnis gibt, sandte er einen Appell in die Gemeinde rein und sagt, hey, und ich habe den Eindruck, hier sitzen einige, die auch gebunden sind. Ich kann dich nur ermutigen, tritt raus und tu was. Und plötzlich wird aus diesem, ich sag mal, aus diesem Kind, wird ein Vater. Ja, wie hat Paulus gesagt, ich habe euch beschworen, wie ein Vater sein Kind beschwört. Ich bin nicht mit schmeichelnder Rede gekommen. Das ist genau das. Hier kommt einer, der praktisch schon von einer Minute auf der anderen diese Position wechselt und sagt, und ich habe hier einen Auftrag, ich habe hier eine Berufung. Ich finde das echt stark. Es ist natürlich ein Prozess, wo man sich entwickelt. Wir sind alle in einem Prozess, in einem bestimmten Stadium drin. Ich kann dich nur herausfordern, wenn du schon lange Christ bist und du sagst, du stellst dir diese Frage ernsthaft, erfüllt diese Gemeinde, deckt diese Gemeinde meine Bedürfnisse ab, erfüllt diese Gemeinde mein Bedürfnis, dann antworte ich dir ganz ernsthaft, nein. Diese Gemeinde wird deine Bedürfnisse nicht stillen. Und du wirst zum Gospelforum gehen und dir wird das Gleiche passieren. Du wirst zur Ludwig-Hofacker-Gemeinde gehen, dir wird das Gleiche passieren. Weil das ist eine falsche Haltung. Wenn ich schon lange unterwegs bin mit Jesus und ich gehe in eine Gemeinde und vielleicht sind einige von euch auf der Suche nach einer Gemeinde, ja, und du sagst, mal gucken, was mit der City Chapel ist. Befriedigt mich der Worship? Springt er mich so in Stimmung? Oder habe ich jetzt den Eindruck, ich habe angebetet? Die Predigt, spricht mich das an? Gehe ich ermutigt raus? Sind die Leute nett? Und dann machst du hier Skala 1 bis 10, ja? Like oder Dislike? Ach, jetzt gehen wir mal ins Gospelforum, vielleicht ist das besser da. Gehen wir mal in die FEG. Oder zu den Methodisten. Oder zur Heilsarmee. Gibt ja einiges. Ja? Du wirst nirgends deine Bedürfnisse gestillt bekommen, weil du gehst mit einer falschen Haltung ran. Du bist Erwachsener und benimmst dich wie ein Kind. Verstehst du? Gott will dich, Gott hat dich berufen, dass du Vater, dass du Mutter bist. Gott hat dich berufen für einen Auftrag. Gott hat dich gesetzt, damit du Frucht bringst. Bei mir war das, wie gesagt, 18 Jahre. Unsere Gemeinde, die hat jetzt auch nicht von Feuer gesprüht. Ja? Das war schon nicht ganz so lebendig da. Aber uns war das klar, wir möchten hier was bewirken. Und ich weiß, was wir damals gemacht hatten, es gab keine Ältesten, es gab keinen Brüderkreis, also es war eher so eine Brüdergemeinde. Und dann haben wir dem Vorsteher gesagt, wir müssen uns zusammensetzen, es muss was passieren hier. Ja? Und dann wurde vorne gesagt, ja, die jungen Brüder haben angeregt, dass wir mal hier zusammenkommen. Und dann saßen wir zusammen an einem Tisch, oh, das wird alles aufgenommen. Dann saßen wir zusammen an einem Tisch und dann sagte der Vorsteher der Gemeinde, so, was habt ihr denn für ein Problem? Dann haben wir gesagt, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben das Problem, wir haben den Eindruck, Gott hat uns eine Berufung gegeben und wir müssen vorwärts gehen. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt, dass wir Salz und Licht sind, aber irgendwie passiert hier nichts. Plötzlich hatten wir die Position von Eltern und da sitzen Leute vor und sie sind 40 Jahre älter als wir. Wieso? Läuft doch alles. Wir stehen doch im Schnitt ganz gut da. Guck dir mal die Nachbargemeinde an, was das für ein Laden ist. Das war die Antwort. Versteht ihr? Es kommt gar nicht auf den Ort drauf an. Wenn Gott dich hier reingestellt hat, dann pack den Stier bei den Hörnern. Nimm dir Paulus als Beispiel und dann geht's los. In Vers 9 heißt es, denn ihr wisst, ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend und niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Aber wisst ihr was, es lohnt sich. Er sagt nämlich, denn ihr erinnert euch, das bleibt, bleibende Frucht, es bleibt. Das bleibt. Was ist deine Berufung? Und da fällt einem zuerst natürlich der Beruf ein und vielleicht die Familie. Paulus schreibt in Vers 11, und ihr wisst ja, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das ist Berufung. Berufung ist, ich bringe andere Menschen dahin, dass sie die Berufung erkennen, die sie in Christus haben. Dafür lebe ich. Dafür lebe ich. Dafür habe ich mich entschieden als junger Kerl. Und ich möchte, dass wir als ganze Gemeinde das leben. Das ist Multiplikation. Wir führen andere Menschen in ihre Berufung rein. Natürlich, das geschieht nicht nur in der Gemeinde. Das geschieht auch in deinem Haus, in deiner Familie. Das kann auch in der Firma passieren. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist wichtig, das zu machen mit ganzer Leidenschaft. Wie sagt Paulus? Ermahnen, trösten und beschwören. Am Arbeitsplatz zum Beispiel, ein anderes Zeugnis, hat jemand gegeben am Mittwoch, hat er genau das getan. Bei einer Betriebsgeschäftsführersitzung, irgendwas, ja? Abteilungssitzung, danke. Ist er hergegangen und hat seinem Chef gesagt, könnte ich vielleicht mal als Beginn für unsere Sitzung hier eine Andacht halten? Ich würde gerne mal über die Jahreslosung sprechen. Das ist Mut, oder? Kühn. Und dann tritt er da vorne hin und sagt was einfach zu dem, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Das heißt, sich nicht einfach fallen lassen, sondern auch hier wieder den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, Gott hat mich hier berufen und ich habe nicht nur einen Beruf, sondern das ist meine Berufung und ich möchte hier ein Segen sein. Ja, vielleicht noch ein paar Punkte zum Abschluss, wie wir das umsetzen können. Mit deinen Worten. Mit deinen Worten. Wir haben eben das gelesen, wie wir das tun sollen. Nicht einfach schmeicheln, sondern authentisch sein, die Wahrheit sagen. Manchmal höre ich Dinge, die machen mich echt traurig. Da lebt zum Beispiel jemand offensichtlich am Leben vorbei, ist in einem Hauskreis drin, tut Dinge, die eigentlich nicht richtig sind. Und die Christen machen nur den da. Like. Ich kann doch nicht einfach da eben ins Leben reinreden. Das ist unsere Aufgabe. Darum sind wir Gemeinde, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir gegenseitig uns reinreden, auch auf die Gefahr hin, dass ich einen Rüffel kriege. Wir sind dafür da, uns gegenseitig, wie es in der Bibel heißt, anzureizen zu guten Werken, nicht einfach ein Like zu machen. Naja, es ist jetzt halt eben so und ja, es wird schon irgendwie. Jetzt beten wir mal, dass es irgendwie alles gut wird. Ja? Ermahnen, trösten und beschwören. Und das natürlich, wie wir gehört haben, in Demut. Nicht von oben herab. Du Sünder! Ja? Sondern in Liebe, beschwören. Da fließen Tränen. Das sind wir da füreinander. Lass uns das echt tun. Mit Worten und mit Taten. Zart, wie eine junge Mutter ihr kleines Kind umsorgt. Zum Beispiel, die meisten wissen das, ich nenne jetzt hier keinen Namen. Nach dem plötzlichen Tod einer Mutter hier in der Gemeinde stand der kleine Junge ganz alleine da. Und eine Familie hat sich spontan entschieden, wir nehmen diesen Jungen auf. Sie hatten nicht die nötige Größe der Wohnung gehabt, sie hatten nicht das nötige Geld dafür gehabt und auch nicht die nötige Zeit. Und sie hatten auch genug Kinder selbst. Aber irgendwas, sie haben gesagt, und das machen wir. Als Dienst für Gott. Und sie haben das getan. Ich fand das so stark. Das ist ganz praktische Liebe. Und da kamen andere und die haben Lebensmittel vorbeigebracht. Oder eine andere Singlefrau, von wo ich jetzt gerade vor ein paar Tagen gehört habe, die sieht, dass eine junge Familie im Moment überfordert ist mit Krankheit und so weiter und die da der gelbe Engel ist, ja, jeden Tag da ist und jeden Tag der Familie dient. Das ist ganz praktisch. Oder einfach in der Mitarbeit in der Gemeinde. Natürlich ist das auch eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe euch das eben gesagt, bei mir ging das los im Alter von 18 Jahren. Und ich habe mich dann nicht mehr gefragt, erfüllen die Leute meine Bedürfnisse? Ja? Gratuliert der Pastor mir zum Geburtstag. Ja, das ist ja heute schon bei 18-Jährigen. Wenn das nicht passiert, dann verlasse ich die Gemeinde. So ungefähr, ja? Ja, oder so irgendwas. Versteht ihr? Sondern ich habe mir gesagt, was kann ich tun, um meiner Berufung gerecht zu werden? Und ich meine jetzt nicht nur damit alle 3 Wochen mal die Liederbücher verteilen oder so, sondern halb sieben, sieben hatte ich Feierabend und jeden Abend habe ich da irgendwo in der Gemeinde verbracht. Das ist schon fast extrem, oder? Hey, der war doch extrem. Nein, das war eine Leidenschaft, die da war. Eine Leidenschaft für Gott. Und es sind einige, die investieren sich. Und weißt du was, es gibt nichts Besseres und Schöneres, zu sagen, das ist meine Heimat. Und wie in der Ehe, ja, wo nicht nur der Vater dafür zuständig ist, dass der Mülleimer geleert wird, ja, kennt ihr das? Sondern da packe ich mit an. Da bin ich mit dabei. Oder ich habe euch ja mal die Hausaufgabe gegeben, kommt mal morgens hier, das haben noch wenige bis jetzt gemacht, kommt mal morgens um 9 Uhr hierher. Morgens 9 Uhr. Setzt euch mal ganz bequem in den Sessel rein. Es gibt übrigens, das ist der Grund, warum es, das werden wir gleich noch hören, nächste Woche der Gottesdienst nicht hier stattfindet, erklären wir auch gleich. Wir kriegen nämlich noch Premium-Sitze hier rein. Ja. Setzt euch dann mal in so einen Premium-Sitz rein und beobachtet einfach mal, was hier abgeht. Jeden Morgen um 9 Uhr. Und es gibt tatsächlich Leute, die sehe ich fast jede Woche hier. Die bauen auf, die rödeln hier rum, die rasen hier rum. Warum eigentlich? Na ja, okay, die sind halt, das ist halt ihr Job. Oder der, der draußen steht und Kaffee ausschenkt. Okay, noch ein bisschen mehr. Okay, danke. Ja, wir nehmen das so selbstverständlich. Das sind alles Menschen, wie du und ich, wir dienen. Oder jetzt gerade parallel, und wir haben an die 30 Kindermitarbeiter, die draußen wuseln und so weiter und so fort. Das ist so ganz praktisch, da können wir Liebe erleben, Investition. Ich möchte uns alle echt ermutigen, da am Ball zu sein. Unter Einsatz aller zur verfügbaren Kräfte, kontinuierlich am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Samuel Harfs drückt das so aus. Er hat mal ein Lied geschrieben, das singe ich jetzt aber nicht. Wir sind umgeben von Helden, die tägliche gutes Werk tun. Sie stehen im Dienst ihres Nächsten, das Wohlergehen anderer ihr Lohn. Sie stehen, wenn andere weichen und stellen sich hart in den Wind. Sie halten die miesliche Stellung, wenn Aussichten aussichtslos sind. Die sind für mich die wahren Helden, denen die Ehre gebührt. Perlen aus Schweiß zieren ihr Angesicht, aber aufgeben, dieses Wort kennen sie nicht. Powerful. Und Gottes Lohn ist ihnen gewiss. Und ich möchte schließen. Keine Angst, ich lege das nicht noch aus, das spricht nämlich für sich. Ich möchte schließen mit diesen Versen, die Paulus nachher sagt am Schluss. Und darum, sagt Paulus, danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns dieses Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es halt eben nicht als Menschenwort aufnahm, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Und je mehr wir so leben, wirkt es. Und je mehr wir uns dem aussetzen, wirkt es. Und je mehr ich sage, Gott, hier hast du mich hingestellt und ich möchte diese Berufung leben, in der ich drinstehe. Er hat dich komplett ausgestattet mit allem, was du brauchst. Damit aus Kindern Eltern werden, damit aus Nachahmern Vorbildern werden. Vers 14, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa und sind und in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Das erklärt Paulus dann noch in den nächsten Versen. Und in Vers 17 heißt es weiter, wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren. Wisst ihr, was er damit sagt? Wenn ich nicht in der Gemeinde bin, dann fehlt mir was. Ich bin verwaist. Ich brauche das. Brauchst du das? Brauchst du das? Ich meine, hast du einen Eindruck, oh, 2 Wochen Urlaub, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass ich wieder zurückkomme. Ja, das kann dahin kommen. Da fehlt einem was. Verwaist waren dem Angesicht nicht dem Herzen nach. Ja, im Herz immer noch verbunden, haben uns umso mehr mit großem Verlangen gemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir unbedingt zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Wer hindert dich, sonst in den Gottesdienst zu kommen? Wer hindert dich? Wer hindert die Plätze, die hier noch frei sind? Wer hindert dich? Oh, mal ausschlafen heute Morgen. Wir haben übrigens auch einen Abendgottesdienst, davon abgesehen. Ja? Was hindert dich? Paulus sagt, Satan, der Einzige, der mich hindert, an diesen Ort zu kommen, der Einzige, der mich hindert, in den Hauskreis zu gehen, der Einzige, der mich hindert, mit Christen Zeit zu verbringen, ist Satan, sonst niemand. Das sagt Paulus. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr, vor unserem Herzen Jesus, vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Schönster Ort ist die Gemeinde. Und das Schönste, was es gibt, ist, wenn wir als Familie zusammenkommen. Und Gott will das. Coming home. Gott möchte, dass jeder Einzelne hier etwas findet, was er sonst nicht hat. Ich weiß, da gibt es immer wieder so zwischen so Dinge, du sagst, ich bemühe mich, ich komme da nicht rein, dann komm auf mich zu, komm auf die Ältesten zu. Wir möchten dir helfen, Teil des Ganzen zu sein, und du darfst ein Segen sein. Du darfst gesegnet werden und ein Segen sein für andere. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst, dass du uns begegnet bist. Und mein Eindruck war wirklich jetzt auch gerade heute Morgen, dass du, genau wie wir das am Anfang auch gehört haben, in der ersten Lektion des ersten Thessalonichers, dass du willst, dass aus Nachahmern Vorbilder werden, so glaube ich, dass du willst, dass hier aus Kindern Eltern werden. Herr, dass wir als deine Gemeinde Dinge aufnehmen. Und ich bin überzeugt davon, es liegt halt eben nicht daran, dass halt genau das fehlt. Ich würde ja gern, aber es geht nicht. Sondern es liegt tatsächlich an jedem Einzelnen. Es gibt eigentlich nur zwei Sorten von Menschen hier. Es gibt entweder, oder eigentlich drei, es gibt Menschen, die noch gar keine Kinder sind. Und ich möchte dich einladen, lade doch Jesus in dein Leben ein. Sag, komm in mein Leben, mach mich neu. Räum diesen ganzen Müll aus. Ich will zurück zu dir kommen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, um alle Schuld auf sich zu nehmen. Dein ganzes Versagen, um dich anzunehmen. Glaub an ihn, lad ihn ein. Und dann wärst du sein Kind. Und dann gibt es die Kinder hier. Du bist noch nicht lange im Glauben. Vielleicht bist du auch schon lange im Glauben, aber du bist hierher gekommen und es hat irgendwie geklickt, wie bei diesem ersten Zeugnis, was ich gesagt habe. Und dann darfst du dich ausruhen. Ausruhen. Auftanken. Und diese Dinge aufnehmen und einfach mal eine Zeit zu haben, wo du wachsen kannst im Glauben. Und dann möchte ich an uns appellieren, die schon lange Jesus kennen, die schon lange unterwegs sind, die vielleicht einfach auf den Sitz auch setzen und sagen, oh, das hat mir jetzt heute nicht so gut gefallen. Einfach zu sagen, Gott, hier ist mein Platz und ich möchte meine Berufung wahrnehmen, umsetzen in diesem Leben. Und wir anderen dürfen uns freuen als Eltern, als Väter und Mütter. Wir dürfen uns freuen an dieser Aufgabe. Wir dürfen wieder neue Kraft bei dir schöpfen, Gott. Bei dir schöpfen, bei dir ist alles zu haben. Du hast deine Brunnen, heißt es im Alten Testament, haben Wasser die Fülle. Wir dürfen wieder neu auftanken. So wie wir als Eltern auch immer wieder neu zur Ruhe kommen können, wenn die Kinder im Bett liegen und uns erholen können, wenn sie dann mal schlafen. So dürfen wir bei dir jederzeit auftanken. Und wir bitten dich, dass du mit uns gehst, dass diese Botschaft uns begleitet und dass sie Eindrücke hinterlässt, Prägungen hinterlassen für unser Leben. In Jesu Namen.